Waterloo, Napoleons Niederlage von Günter Müchler. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Thomas Krause
und Jule Vollmer.
Nach der Verbannung. In den ersten Jahren, die auf die Verbannung Napoleons nach St. Helena folgten, wurde Frankreich regelmäßig im März von einer sonderbaren Krankheit heimgesucht. Es handelte sich um eine Art kollektive Halluzination, die mit der Erwartung an eine unmittelbar bevorstehende Rückkehr des Kaisers verbunden war. Dem Märzfieber lag ein klar zu benennendes Ereignis zugrunde. Am 1. März 1815 war Napoleon von Elba, seinem ersten Exil, zurückgekommen. Es gelang ihm, Frankreich im Sturm zu erobern und den König aus dem Land zu vertreiben. Sein Marsch auf Paris eröffnete die Herrschaft der 100 Tage. Unter den 100 Tagen versteht man die Zeitspanne, die vom 20. März 1815, dem Datum von Napoleons Staatsstreich, bis zur Abdankung am 22. Juni reicht. Genau genommen waren es 94 Tage. Man kann sie entweder als relativ folgenloses Intermezzo oder als großes Geschichtsdrama im Zeitraffer ansehen. Für die erste Betrachtungsweise spricht, dass Napoleons Comeback schlussendlich mit einem Misserfolg endete. Der König zog wieder in die Tuilerien ein. Napoleon wurde von dem vergleichsweise angenehmen Elba auf das unwirtliche St. Helena zwangsumgesiedelt. Nach dieser Lesart leistete sich die Geschichte mit den 100 Tagen eine Extravaganz, eine schauerliche allerdings. Denkt man an die vielen Toten von Waterloo.
Wer dagegen die 100 Tage als grandiosen Geschichtsmoment begreift, denkt vor allem an Napoleons überraschendes Eindringen in Frankreich, den spektakulären Adlerflug auf Paris und den gewaltlosen Triumph seiner aus 1100 Gefährten bestehenden Miniaturstreitmacht über die fast 200.000 Mann des Königs. Bewundernd schrieb Balzac später: Hatte es vor ihm jemand gegeben, der ein Reich nur dadurch eroberte, dass er seinen Hut zeigte? Zweifellos begünstigten bestimmte Umstände den erstaunlichen Erfolg des Kaisers. Die Bourbonen, die 1814 auf Frankreichs Thron zurückgekehrt waren, hatten es geschafft, sich in kurzer Zeit unbeliebt zu machen. Das lag weniger an Ludwig dem 18., der sich als vergleichsweise vernünftiger Herrscher entpuppte. Allerdings reichten seine Kräfte nicht aus, um die Ultras im eigenen Lager zu mäßigen, die sehr viel radikaler dachten als er und nur zu gern die Verhältnisse von vor 1789 erneuert hätten. Zu einer ernsthaften Prüfung der Belastbarkeit des neuen Regimes kam es erst durch die Gegenüberstellung mit dem Mann, der das Land annähernd 14 Jahre lang regiert hatte, zuerst als Konsul, dann als Kaiser. Und das Unwahrscheinliche geschah. Je näher Napoleon der Hauptstadt Paris kam, desto mehr schwoll seine Streitmacht an. Bauern und Handwerker schlossen sich den Soldaten an. Der Sturmgewalt dieses Plebiszits hielt die Königsherrschaft nicht stand. Wie ein Kartenhaus stürzte sie zusammen. Kein einziger Schuss fiel während des Adlerflugs. Kein Feldzug Napoleons war glänzender als dieser, den er allein mit der Waffe des Charismas gewann. Damit das Wunder des Machtwechsels ohne Blutvergießen geschehen konnte, mussten allerdings 1000 Eide gebrochen werden. Das hässlichste Gesicht der Geschichte der 100 Tage ist darum der Verrat. Verraten wurde der König. Auch Napoleon wurde verraten.
Schon die Revolution mit ihren zahlreichen Kehrtwendungen hatte die hohe Schule der Überlebenskunst gelehrt. Jetzt, in den Jahren 1814-15, beschleunigte sich das Karussell der Loyalitäten abermals. Im Frühjahr 1814, nach der ersten Abdankung Napoleons, standen die langjährigen Gefolgsleute des Kaisers vor der Frage, wie sie sich zu Ludwig dem 18. verhalten sollten. Noch nicht einmal ein Jahr später stellte sich die Loyalitätsfrage erneut. Die unvermutete Rückkehr Napoleons setzte mit einem Schlag die komplette Funktionselite unter Bekenntniszwang. In Bedrängnis gerieten vor allem die Generäle. Auf sie baute der König. Sie sollten den Eindringling aufhalten, ihrem Eid gemäß. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die Generäle diesem Eindringling alles verdankten, nicht zuletzt ihre soziale Stellung und ihren Reichtum. Die meisten hielten den feuchten Finger in den Wind, hoffend, am Ende auf der siegreichen Seite zu sein. Die 100 Tage waren eben nicht nur ein Heldenepos. Mit dem Wiedereinzug des Kaisers in die Tuilerien am 20. März erreichte das Rückkehrabenteuer Napoleons seinen Höhe- und Wendepunkt. Frankreich hatte sich in dem Interim der bourbonischen Restauration verändert. Es hatte die Früchte des Friedens schätzen gelernt. Napoleon bot sich als Garant gegen die Arroganz des Adels und gegen den Rückfall in vorrevolutionäre Zustände an. Damit entsprach er den Wünschen der Mehrheit. Aber brachte er nicht den Krieg zurück? Napoleon war bewusst, dass er die Zeit des Exils nicht einfach ausblenden konnte. Er musste sich neu erfinden. Nach außen verkündete er die friedliche Koexistenz. Den inneren Frieden sollte eine neue, vergleichsweise liberale Verfassung befördern. Aber der Act Additionnel geriet zum Fehlschlag. Die Bonapartisten fanden ihn zu liberal, die Liberalen trauten Napoleon nicht und die in Wien konferierenden europäischen Mächte stellten, alarmiert durch das plötzliche Wiedererscheinen des Kaisers auf der Bühne, ihre Streitigkeiten zurück. Keinen Moment zögerten Russland, Österreich, England und Preußen, Napoleon zu ächten. Es half ihm nichts, dass er seine friedlichen Absichten beteuerte. Vier Armeen warfen die europäischen Großmächte ihm entgegen, jede 200.000 Mann stark.